Ich sitze hier an meinem Küchentisch und da liegen 15 kleine Kalender aus 15 Jahren der Vergangenheit. Und in denen steht immer drin, wie schnell ich meine Hausrunde gelaufen bin. Und das ist ganz schrecklich, weil ich immer langsamer werde. Und mein Ziel ist es einfach, dieses Langsamerwerden zu verlangsamen.
Das Langsamerwerden verlangsamen. Will jetzt einer, der jahrzehntelang immer schneller werden wollte und das auch geschafft hat, immer schneller als die anderen zu sein und Rekorde um Rekorde aufzustellen. Thomas Wessinghage, heute ist er 72 Jahre alt und damit willkommen hier im Podcast für Babyboomer. Mein Name ist Stefan Robini. Das Thema, das ich mit Thomas Wessinghage verabredet habe, heißt: Wie können wir fit bleiben in den späten Jahren im Beruf, in den letzten Jahren im Beruf und als Rentner? Und wer könnte dazu mehr sagen als Professor Dr. Thomas Wessinghage, der jahrzehntelang Spitzensportler war und zeitgleich den Beruf als Arzt ausgeübt hat und in immer wichtigere Funktionen dabei gekommen ist. Also, in den nächsten Minuten geht es um die Lebenserfahrung als Sportler, als Mediziner von Professor Dr. Thomas Wessinghage und natürlich auch um ihn selbst. Ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam ihn und seine Expertise hier ein wenig mehr kennenlernen können. Schönen guten Morgen, Professor Wessinghage. Wir hatten ja gestern am Spätnachmittag zum ersten Mal Kontakt, da habe ich Sie per E-Mail angefragt. Wenige Minuten später kam Ihre Antwort: Ja, wir können morgen früh um 9 Uhr aufzeichnen, das Gespräch aufzeichnen. Ist das typisch Thomas Wessinghage, Dinge schnell erledigen?
Ja, wenn Sie so wollen. Der Körper hat es lieber, wenn er noch ein bisschen Anlaufzeit hat. Das war auch früher so, sodass ich mein Training neben den beruflichen Herausforderungen immer so auf die Mittagszeit und dann am Abend einrichten konnte. Das war besser für mich, als morgens um 6 zu laufen.
Sind das Routinen, die Sie sich durch den Sport angeeignet haben?
Ja, da können wir jetzt lange diskutieren, was zuerst war. Erst der Mensch, Wessinghage, der den Sport so einrichten musste, dass er sich mit dem Beruf verbinden ließ. Oder dieser Lernfaktor im Laufe des Lebens, von dem man sicherlich auch profitiert, weil man merkt, wenn das Ganze gut strukturiert ist, dann klappt es besser, als wenn man die Dinge auf sich zukommen lässt. Ich denke, spielt beides eine Rolle.
Ja, das fand ich jetzt sehr interessant, wie Sie nachgedacht haben, wie war der Mensch Thomas Wessinghage vor dem Sport und was hat der Sport aus und mit Ihnen gemacht? Wie sind Sie denn zum Sport gekommen? Wie war denn der Anfang?
Also ich war eigentlich beim Sport immer schon, aber nicht so bei einem wettkampforientierten, organisierten Sport. Und mit 14 Jahren, das ist ja für manche Leistungssportkarriere schon relativ spät, überlegten sich unsere Lehrer in Bückeburg, Südwestniedersachsen, dass sie doch Einzelwettkämpfe ausschreiben würden am Tag, an dem sonst alle diesen Dreikampf machten, Laufen, Springen, Werfen. Und aus irgendwelchen Gründen, die ich heute nicht mehr weiß, habe ich am 1000-Meter-Lauf teilgenommen und ich lief dann mit 14, 2,55. Das war ganz okay fürs erste Mal und gleichzeitig führte es dazu, dass mich ein Freund animierte, in seinen kleinen Dorfverein einzutreten. Und damit waren die Würfel gefallen sozusagen, denn danach hat mich diese Leichtathletik als Sportart und das Mittel- und Langstreckenlaufen als Disziplin nie mehr aus ihren Klauen gelassen.
Ja, diesem Freund müssen Sie ja heute noch dankbar sein, denn danach haben Sie quasi im Dutzend Meisterschaften errungen, Rekorde eingestellt und neu aufgestellt, national und international. Und ein Datum oder eine Zeit können Sie sicherlich im Schlaf bis auf die Hundertstel genau nennen, weil das sozusagen das Ding war, was über die Jahrzehnte Bestand hat.
3 Minuten 31,58 Sekunden.
Das war 1980 die 1500 Meter Strecke in Koblenz gelaufen. Ein Wahnsinn, dass das bis heute Bestand hat als deutscher Rekord. und ich glaube sogar in allen olympischen Laufdisziplinen der längst anhaltende Rekord überhaupt ist.
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also diese Einordnung, die kommt immer von Ihren Kollegen, das machen die Journalisten. Ich persönlich freue mich, dass es damals gut ging. Denke, es hätte eigentlich noch schneller gehen können. Und naja, das, was danach kam, das war ja dann nicht mehr mein Zutun, sondern diese 44 Jahre jetzt, die müssten eigentlich mit den anderen, wie Sie angesprochen haben, deutschen Meistern oder anderen Mittelstrecklern diskutiert werden. Da bin ich ja nur noch Zuschauer.
Ja, Sie haben jetzt schon, als Sie vorhin auf Ihren, ja, wie soll man sagen, sportlichen Beginn oder den Beginn der Karriere zu sprechen kamen, Bückeburg erwähnt. Das ist jetzt ein Ort, den kennt nicht jeder in Deutschland, den muss man erstmal verorten. Und auf Ihrer Webseite schreiben Sie drei Orte oder drei Landschaften haben Sie geprägt. Wollen Sie das mal kurz erläutern?
Der erste Ort, mit dem ich in Berührung kam, war die Großstadt Hagen im Ruhrgebiet. Die Hagener selbst sagen gerne, sie seien das Tor zum Sauerland. Ich sage, wenn man sich rumdreht, ist auch das Tor zum Ruhrgebiet. Also ich bin im Umfeld von der Schwerindustrie aufgewachsen, Hagener Gold, das waren die Schwefeldämpfe abends am Himmel, die man sehen konnte. Aber dort war ich nur 7 Jahre und dann gingen wir nach Niedersachsen, Hannover, Braunschweig und dann Bad Eilsen in der Nähe von Bückeburg. Dort habe ich mein Abitur gemacht und fühle mich eigentlich so als Niedersachse, als vielleicht auch Abkömmling des Weserberglands. Das ist eine Region in Deutschland, zu der ich am ehesten heimatliche Gefühle entwickelt habe. Und dann kamen viele andere Regionen. In Mainz habe ich studiert. Das hat auch einen sehr großen Einfluss gehabt, da ich ja dort begann, den Sport und das berufliche Leben miteinander zu koordinieren. Und dann führte mich das Leben nach Hamburg, ins Saarland, nach Damp an die Ostseeküste, sehr, sehr schön. Und dann zum Schluss seit etwa 15, 16 Jahren nach Oberbayern, wo ich jetzt auch wohne und lebe und auch sehr froh bin, dass direkt vor meinem Haus ein Berg beginnt, den ich dann hochrennen kann.
Ja, und wenn Sie sagen, die Stationen Ihres Lebens, das waren immer Stationen, die waren von Sportvereinen geprägt, teilweise von berühmten Sportvereinen, Leverkusen, Mainz und eben aber auch von Ihrer Ausbildung als Mediziner. Sie sind, seit Sie 25 sind, fertig mit dem Studium als Arzt und haben auch eine Karriere als Arzt.
Ja, ich war sehr glücklich und war dem Sport immer sehr dankbar, denn er hat mir geholfen, eine sehr schöne Gradlinie-Karriere zu haben. Ich hatte es schon angedeutet, ich war in Hamburg, durfte dort ein ambulantes Rehabilitationszentrum leiten, phasenweise im Umfeld des HSV. Und dann bekam ich dreimal das Mandat, eine oder mehrere Kliniken zu leiten als Chefarzt bzw. ärztlicher Direktor. Wie gesagt, im Saarland, in Mettlach, Orscholz, also an der Saarschleife, kennt man noch von Oskar Lafontaine ganz gut, dieses Bild, wo die Saarschleife so einen 180-Grad-Bogen macht.
Das Schönste, was das Saarland zu bieten hat, muss man sagen. Ne? Und die Klinik ist fußläufig fast in Sichtweite davon. Ne?
Korrekt, ja, die kennen sich aus, genau.
Ich komme daher, ja. Im Saarland ist man nie weit weg von allen Orten im Saarland.
Das stimmt, aber mental ist es für viele Menschen sehr weit weg. Denn als ich vom Saarland nach Damp dislozierte, da sagte mir ein Freund aus Ostwestfalen, ha, jetzt bist du ja wieder näher bei uns. Gefühlt ist also die Ostseeküste näher an Ostwestfalen als das Saarland, weil man am Saarland eigentlich immer so schlecht gut vorbeikommt, aber so schlecht hinkommt. Und da fällt mir dann eine Anekdote eines Saarländers ein, der sagte, ei, wir sind doch in der Mitte von Europa. Weisch, da fahren wir auf Metz, da holen wir den TGV und zum Mittag sind wir in Paris.
Wunderbar. Das machen wir mit wie nennt sich das? Mit Subtitles wird das muss das ins Hochdeutsche übersetzt werden. Aber ich verstehe das natürlich. Ich komme von dort. Ne?
Jo.
Genau. Gut. Jetzt müssen wir mal wieder genau ins Hochdeutsche und auf die Zielgruppe dieses Podcasts, auf die Babyboomer zu sprechen kommen. Sie selber sind Jahrgang 52. Da würde man jetzt nach landläufiger Definition, beziehungsweise das Statistische Bundesamt ist ja nicht unbedingt landläufig, aber setzt die Maßstäbe und sagt, wenn die Statistiker und die Politiker von Babyboomern reden, sind die Jahrgänge 55 bis 69 gemeint. Und da jetzt die Frage an den Mediziner, Thomas Wessinghage, wie fit sind die im Schnitt? Es gibt ja vielfältige Untersuchungen über den Gesundheits- und Fitnesszustand der Deutschen in diversen Altersklassen.
Die sind nicht sehr fit, leider. Und man hat den Eindruck, es wird immer noch ein bisschen schlimmer. Die Untersuchungen, vor allem zum Beispiel in Bezug auf das Körpergewicht, Körpergewicht in Relation zur Körpergröße, das nennt man dann BMI, Body Mass Index, und das ist so ein für große Bevölkerungsgruppen ganz gut gebräuchlicher Ansatz, um zu schauen, wer ist denn jetzt übergewichtig, wer hat Normalgewicht oder ist gar untergewichtig. Da stellen wir fest, dass gerade meine Altersgruppe oder die von Ihnen angesprochenen Babyboomer immer noch an Körpergewicht zulegen. Also wir sind so in der Größenordnung von 2/3 bis 3/4 der Bevölkerung, die übergewichtig sind, leicht übergewichtig, aber 1/3 ist auch schwer übergewichtig. Und insofern muss ich sagen, ist der Fitnesszustand in dieser Bevölkerungsgruppe nicht besonders gut.
Gilt das für Männer und Frauen gleichermaßen?
Es gilt für Männer wie für Frauen. Es schwankt so ein bisschen in den verschiedenen Altersgruppen. Aber im Prinzip kann man sagen, dass beide Männer wie Frauen ein bisschen mehr Fitness gebrauchen könnten.
Mhm. Ich sage jetzt mal, Übergewicht ist keine gute Voraussetzung für Sport, aber dennoch noch nicht direkt eine Krankheit. Wie sieht's mit Krankheiten aus? Gibt es da weit verbreitete, typische, altersklassentypische?
Ja, es gibt Krankheiten, die sind BMI-typisch, könnte man sagen. Wenn man das Übergewicht in Relation setzt zur Wahrscheinlichkeit, Diabetiker zu werden, dann muss man feststellen, je höher das Körpergewicht, desto höher die Wahrscheinlichkeit, sprich später sogar die Unvermeidlichkeit, Diabetiker, Diabetes mellitus Typ 2 zu werden. Wir haben derzeit in Deutschland vermutlich so zwischen 8 und 9 Millionen Diabetiker, relativ schwer zu messen, weil die Krankheit ganz schleichend beginnt und man sie zunächst kaum spürt. Und das ist eine Krankheit, die sehr, sehr schrecklich verlaufen kann, denn sie kann zur Erblindung führen, sie kann zu Nierenversagen und Dialysepflichtigkeit führen, sie kann zu neurologischen Störungen führen, bis hin zu Amputationen von Zehen, Füßen, Beinen. Also eine Krankheit mit einem sehr sanften Beginn und einem schrecklichen Verlauf ist eine Stoffwechselkrankheit und eine der typischen Zivilisationskrankheiten.
Das Bild, das Sie jetzt beschrieben haben, das möchte ja keiner an sich für sich erleben. Dann wechseln wir mal schnell auf die andere Seite. Sie sind ja Professor für Prävention, im Übrigen an einer Hochschule im Saarland. Da bin ich als Saarländer ein bisschen stolz drauf. Gibt's ja nicht so viele. Und deswegen mal die Frage... Bei unseren Jahrgängen, welche Sportarten sollten denn dort betrieben werden?
Also was praktiziert wird, ist einfach zu wenig. Es gibt alles Mögliche. Es gibt natürlich Turngruppen, Turnvereine. Und die gehen dann vielleicht einmal die Woche noch zum Turnen und machen ihre Gymnastik und machen ihre Übungen. Es gibt Ballspiele, es gibt die alten Herren beim Fußball, es gibt Volleyball, es gibt Faustball, es gibt Prellball, alles Mögliche. Also es gibt viel, viel, viel in Deutschland, riesige Angebote. Aber die Bereitschaft der Menschen, diese Angebote in ausreichender Menge und Intensität wahrzunehmen, die hat eben extrem nachgelassen.
Haben Sie eine Erklärung dafür parat? Also können Sie sich und uns erklären, warum das so ist?
Ja, weil sich die Gesellschaft verändert. Ich bin ein Kind der Nachkriegszeit und habe eine Phase erlebt, in der die Menschen vor allem von Aufbruchstimmung geprägt waren, von Optimismus, von Arbeitseinsatz und dafür etwas erwerben, sowohl was weltliche Güter angeht, aber auch durchaus Sportlichkeit. Und ich habe viele Anlässe erlebt, wo ich einfach eingeladen wurde, auf ein Dorf zu kommen. Und da waren ein paar hundert Leute, die mit mir laufen wollten. Das ist toll. Später habe ich dann erlebt, als meine Kinder liefen, dass beispielsweise in Mainz ein toller Volkslauf war. Und bei den kleinen Kindern war ganz viel los. Und bei den Senioren war auch noch ein bisschen los. Aber in der Mitte, so zwischen 15 und 30, war überhaupt nichts los. Da liefen die Jugendlichen B, A, Frauen und Seniorinnen alle zusammen und es waren nur eine Handvoll. Also irgendwie hat sich die Gesellschaft dahingehend verändert, dass man das Gefühl hat, man genießt dieses wunderbare Leben, was wir uns geschaffen haben, ist aber nicht in der Lage einzusehen, dass wir für dieses Leben auch insbesondere für unseren Eigenorganismus etwas investieren müssen und zwar ständig. Wenn wir es nicht investieren, dann verlieren wir es. Use it or lose it. Und wir sind meines Erachtens zurzeit in der Phase des Lose it, weil die Fitness immer weiter nachlässt. Übrigens, die am meisten betriebene Sportart über alle Altersgruppen hinweg ist das Fitnesstraining. Wir haben jetzt etwa 11,5 Millionen Fitnessbetreibende in Deutschland, Mitglieder in Fitnessstudios. Das ist deutlich mehr als alle anderen Sportarten aufweisen. Einige Millionen mehr zum Beispiel als Fußball aufweist. Da wäre der nächste Schritt zu sagen, das ist schön, wir würden auch gern noch mehr Mitglieder haben und sie müssen noch ein bisschen öfter ins Studio gehen. Einmal die Woche ist vermutlich ein bisschen zu wenig.
Einmal ist zu wenig, aber wie viel soll es denn sein? Was empfehlen Sie?
Jetzt kommt nicht der Breiten- oder Freizeitsportler Wessinghage zu Wort, sondern der ehemalige Leistungssportler Wessinghage. Und der weiß, dass ich viele Jahre meines Lebens mit 30 Minuten am Tag gut klarkam. Ich muss nur schnell genug laufen. Und dann jogge ich nicht, sondern ich laufe, ich renne, ich trainiere und investiere in diesen 30 Minuten eine ganze Menge, aber dann schaffe ich es ohne weiteres in 45 Minuten netto, umziehen, loslaufen, wiederkommen, duschen, umziehen, fertig, mein Training absolviert zu haben. Das ist sozusagen das Minimum dessen, was es braucht, um wirklich fit zu bleiben. Jetzt bin ich ja Rentner und habe ein bisschen mehr Zeit, also renne ich nicht mehr ganz so schnell, auch weil es nicht mehr geht.
Ja, obwohl Sie jetzt mehr Zeit zum Trainieren hätten. Aber jetzt lassen Sie uns mal genau auf diese Nahtstelle schauen, den Wechsel vom Arbeitsleben zum Rentnerleben und was das für Sport bedeutet. Wie unterscheiden sich denn nach Ihrer Erfahrung diese Sportlerleben als Arbeitnehmer während des Erwerbslebens und in der Zeit danach? Was macht den Unterschied?
Aus meiner Sicht vor allem durch den Zeitdruck, der durch den Beruf entsteht. Und dann gibt's ja noch ein bisschen mehr drumherum. Da gibt's noch familiäre Bindungen. Dann hat man noch irgendwelche Dinge zu erledigen außerhalb des Berufs. Also ein typisches Beispiel für meinen Sport früher. Ich gehe um 7:45 in die Klinik, 8 Uhr ist Arztbesprechung. Dann mache ich meine Visiten, meine Patientenkontakte. Um 17 Uhr etwa bin ich fertig. Dann renne ich, so wie ich es gerade beschrieben habe, vielleicht, sagen wir mal, 40 Minuten, 45 Minuten, 35 Minuten, wenn es ganz arg ist, dann eben nur 30 Minuten, weil ich noch einen Termin habe. Dann komme ich wieder, dann dusche ich in der Klinik, ziehe mich um und habe dann noch eine Stunde oder zwei, um noch Papierkram zu erledigen oder Ähnliches und dann bin ich fertig. Also der Sport wird da eingebaut. Und jetzt kommt das Günstige für mich, ich habe es zu einem Zeitpunkt gelernt, der noch prägend für mich war. Das heißt, diese Art, den Sport zu praktizieren, war niemals eine Belastung für mich. Sondern ich habe es auch immer als eine gewisse Befreiung angesehen. Wenn ich jetzt 8 Stunden in der Klinik zugebracht habe, dann freue ich mich, dass ich mal kurz ein bisschen rauslaufen kann, in den Wald, eine kleine Runde drehe, komme zurück, fühle mich einerseits ein bisschen müde, klar, auf der anderen Seite aber auch erfrischt und dann geht's weiter.
Ach ja, müde und glücklich zugleich, dieses Gefühl nach einem langen Lauf, das kenne ich auch, wenn ich das so sagen darf. Also Vergleiche mit Ihnen verbieten sich natürlich. Aber ja, das Joggen war auch mein Ding, sage ich mal, in den Berufsjahren. Ich habe als Jugendlicher ziemlich intensiv und erfolgreich Tennis gespielt. Aber dann glaubte ich nicht mehr die Zeit zu haben als Berufstätiger. Aber Joggen, das ging immer. Ein paar Schuhe, eine Hose und ja, dann halt laufen. Insofern kann ich da, ja, knüpfe ich einfach an ganz vieles an, was Sie erzählen, natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Aber jetzt die Frage, wenn jetzt jemand auch wieder anknüpfen will an Sport, den er vor langer Zeit betrieben hat oder jetzt ganz neu beginnen möchte, wie findet er oder sie denn den Sport, der zum Menschen, zur Person passt?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sich der, die Betreffende in diesem Sport wohlfühlt. Und welche Begleiterscheinungen dabei eine große Rolle spielen, ist nebensächlich. Also der Sport, der zur Kommunikation anreizt. Das wäre zum Beispiel das Fitnessstudio als ein sozialer Treffpunkt. Das wäre der Verein, in dem man irgendeine Mannschaftssportart betreibt. Das wäre die Jogginggruppe. Das wäre die Radgruppe, wie auch immer. Zweitens muss es so ein bisschen zum Körper passen. Nicht jeder kann alles. Ich zum Beispiel kann nicht gut so ganz viele Stunden am Stück, sondern meine Sportart war ja so zwischen, sagen wir mal, 2 Minuten und 14 Minuten zu Ende, der Wettkampf. Und insofern weiß ich, dass ich dafür geeignet bin. Das heißt, ich fahre auch gerne Rad. Und da fahre ich ein bisschen länger, als ich laufen würde, aber nicht so ganz lang. Zurzeit fahre ich gerne auf der Rolle, die auf meiner Terrasse steht. Das heißt, ich bin draußen und kann bei jedem Wetter draußen Rad fahren, auch wenn es gerade schneit. Und da fahre ich so 70, 80 Minuten lang. Das ist sehr angenehm für mich. Und ich kann dabei noch irgendwas hören, Musik oder ein Hörbuch oder telefonieren oder sonst was machen. Auch das ist, glaube ich, eine Art des Sporttreibens, das man den Leuten durchaus schmackhaft machen könnte, wenn sie es mal ausprobieren. Dann habe ich noch ein drittes, das ist das Krafttraining. Und darauf werden wir sicherlich gleich noch kommen, weil es halt mit zunehmendem Alter an Bedeutung gewinnt. Und dieses Krafttraining, das mache ich 2-3 Mal die Woche. Und das dauert auch nur so etwa 20 Minuten, würde ich sagen. 2-3 Übungen. 2-3 Mal wiederholt, fertig.
Ja, genau. Jetzt haben Sie genau noch die Dimension angesprochen, die mir gefehlt hat. Fitness, sagt man ja gemeinhin, besteht aus Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft. Und Sie sind ja im Wortsinne Leichtathlet, also eher der schlanke, zierliche Körperbau, den ich auch habe. Und da ist Kraft für mich schon ein Thema, wo ich mich schwer tue. Was ist denn Ihre Empfehlung für jede Konstitution, sage ich mal?
Also einmal möchte ich Ihnen kurz ein bisschen widersprechen. Ich war zwar ein Leichtgewicht, aber unter meinesgleichen war ich eher ein Schwergewicht. Das heißt, wenn Sie Bilder sehen von Wettkämpfen von früher, da kann es sein, dass ich alle anderen um eine Haupteslänge überrage, weil ich größer und kräftiger war als die typischen Langstreckler. Vor allem in der...
Oder, ne, dann sagen Sie mal, sozusagen Kampfgewicht und Körpergröße.
Also gut, ich bin 1,82 groß und wog niemals weniger als 68,5 Kilo. Sagen wir mal 69 bis 70. Und ich hatte viele Gegner, die waren so knapp über 1,70 groß und die wogen weniger als 60 Kilo. Das waren die von Ihnen angesprochenen Ultraleichtsportler. Dafür war ich aber ein bisschen schneller. Im Endspurt zum Beispiel, weil ich mehr Muskulatur hatte. Und diese Muskulatur, die geht da im Laufe des Lebens zurück und deshalb muss ich mich um sie kümmern.
Ja, was machen Sie jetzt aktuell, also mit über 70, Anfang 70 als Kraftübung? Konkret?
Was mache ich heute? Die eine Übung sind Kniebeugen. Ich habe eine Langhantel zu Hause mit ein bisschen Gewichten drauf und die lege ich mir auf die Schultern und dann mache ich Kniebeugen. Die muss man so ein bisschen lernen, dass man sie technisch gut ausführt. Und dann habe ich die erste quasi Ganzkörperübung, indem ich also sowohl die Beinmuskulatur, die Beckenmuskulatur, die Rumpfmuskulatur einsetze. Alles schön unter Spannung und dann brauche ich wirklich nur wenige Minuten, um ein gutes Ganzkörperkrafttraining durchzuführen. Dann mache ich mit elastischen Bändern noch ein paar Übungen für Rumpf und Schultern. Jetzt kommen wir gerade in den medizinischen Bereich. In unserer Altersgruppe haben viele Männer vor allem Probleme mit den Schultern.
Sie sprechen mit einem, ja.
Ja, die Prävalenz, die liegt so bei 15, 20, vielleicht auch sogar 25%. Und diese Schulterprobleme, die kann man sehr gut mit einem Krafttraining verhindern oder beseitigen, wenn man weiß, wie es geht. Das Schlüsselwort sozusagen, der Sesam öffnet dich, ist die Rotation. Es handelt sich um Rotatoren, das heißt die Muskeln, die den Oberarm im Schultergelenk drehen. Und wenn ich das trainiere, dann kann ich dafür sorgen, dass meine Schulter über Jahrzehnte und bis ins hohe Alter hinein funktionsfähig bleibt. Dann brauche ich keine Medikamente, keine Spritzen, schon gar keine Operation und keine künstliche Schulter. Ich muss nur immer ein bisschen für diese Schultern tun. Und das tue ich auch.
Für den Hinweis bin ich Ihnen auch dankbar, denn ich habe das Gefühl, Sie sprechen alle meine Defizite an, denn an der Schulter habe ich es auch durch Sport. Bin beim Skifahren auf die linke Schulter gefallen, die ist angebrochen und das beeinträchtigt ein bisschen. Aber ich will jetzt noch gegen Schluss auf einen anderen Punkt. Sport auf Reisen oder Sport unterwegs. Die Hantel nimmt man ja nicht mit, Laufschuhe schon eher. Wie machen Sie das? Haben Sie sozusagen permanentes Sportgepäck?
Also so wie Sie es angesprochen haben, ich nehme die Laufschuhe mit. Sonst brauche ich ja nicht viel, Hemd und Hose. Und laufe dann gern auch dann mal früh morgens, weil das ganz angenehm ist, bevor die Stadt sozusagen erwacht. Komischerweise finde ich immer irgendwas Vernünftiges. Vermutlich ist das eine antrainierte Fähigkeit, so ähnlich wie die Hunde, die so schnüffelnd durch die Gegend laufen. Schnüffle ich einen guten Weg irgendwo, komme nach Nürnberg und zack, laufe ich an einem Bach entlang oder Flüsschen entlang und schon kann man da wunderbar joggen. Also das geht gut.
Ich bewundere Ihren Optimismus. Ich bin gerade in Amsterdam, da gibt es zwar viel Wasser, aber noch mehr Menschen. Also ich sehe da im Moment nicht, wie ich geradeaus joggen könnte, aber ich schaue nochmal ganz genau hin.
Und wenn das eben nicht gehen sollte, dann schaue ich auf die modernen elektronischen Hilfsmittel, Wearables wird es genannt, und schaue mal, dass ich mindestens 10.000 Schritte am Tag durch die volle Stadt Amsterdam schaffe oder vielleicht auch 15.000. Und dann habe ich eine vernünftige Alternative, wohl wissend, dass ich, wenn ich nach Hause komme, wieder mit meinem Krafttraining anfangen sollte.
Okay, verstanden, ja. Jetzt haben wir ja die Dimension Sport treiben als Prävention die ganze Zeit besprochen, aber Prävention hat noch eine zweite Dimension, nämlich Unfälle vermeiden. Das wird mit zunehmendem Alter nicht leichter, die körperliche Verfassung wird mit den Jahren nicht wirklich besser. Was ist denn dann altersangemessener Sport? Was muss ich da beachten?
Wir nehmen ein typisches Symptom oder eine typische Diagnose, das ist die sogenannte proximale Femurfraktur, auch bekannt als Schenkelhalsfraktur, mit allen möglichen Ausprägungen. Ich habe über dieses Thema häufiger einen Vortrag gehalten und erinnere mich, dass ich so eine Häufigkeit von 110.000, 115.000 pro Jahr in Deutschland formuliert hatte. Jetzt sind wir bei etwa 190.000 pro Jahr, Tendenz steigend. Das ist ein sehr schwerer Unfall, eine Erkrankung, muss man schon sagen. Denn früher sind die Leute daran gestorben, weil man es ja nicht operieren konnte. Die kamen ins Bett und mussten warten, bis das wieder irgendwie ausgeheilt war. Und in der Zeit sind sie vermutlich an Lungenentzündung, Thrombose, Embolie oder Ähnlichem gestorben. Noch heute, bei unseren modernen operativen Möglichkeiten, ist die Sterblichkeit derer, die eine solche schwere Fraktur hinter sich haben, im ersten Jahr nach dem Unfall erhöht gegenüber gleichaltrigen Menschen, die nicht eine solche Fraktur hatten. Das Risiko ist hoch. Bei Leuten so in der Größenordnung 70, 75 geht man davon aus, dass sie einmal im Jahr hinfallen. Und wenn sie Glück haben, dann brechen sie sich nichts. Aber Prävention. Es gilt, dieses Hinfallen zu verhindern. Und jetzt kommen wir wieder mit unserem Sport. Dazu gehört Kraft und dazu gehört ein bisschen Geschicklichkeit. Also erstens Kraft, diese Kniebeugen, von denen ich gerade gesprochen habe, oder gezieltes Treppensteigen, zum Beispiel mit 2 Stufen auf einmal oder mit einem kleinen Rucksack mit 2 Wasserflaschen, um die Belastung ein bisschen zu erhöhen, ist ein wunderbares Training, um solche Stürze zu vermeiden. Zweitens Geschicklichkeit, gern mal barfuß auf Naturboden gehen, im Urlaub, barfuß am Strand, durch den Sand, um einfach die Geschicklichkeit und deren Organsysteme im menschlichen Körper zu verbessern. Und drittens sollte ich noch darauf achten, dass ich keine Fehler mache, also nicht die neue Gleitsichtbrille gleich auf der Treppe verwenden, wenn ich da runter eile, um den Bus zu kriegen. Nicht Stolperfallen im Wohnraum haben, über die man immer wieder fällt, weil da so ein Kabel durchliegt oder so ein Teppich, über den ich immer wieder falle. Vielleicht mal in der Dusche einen Handgriff anbringen, damit ich, wenn ich ausrutsche, mich noch festhalten kann und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber der Sport ist eine der wesentlichsten. Und der Kraftsport für die Männer, damit sie nicht hinfallen, für die Frauen auch, aber für die Frauen auch noch in der Vorbeugung von Osteoporose und deren Problemen ist ganz wichtig und hat die Qualität einer hochwertigen Therapie. Das kann man durch Tabletten nicht ersetzen.
Ich habe den Eindruck, Tabletten mögen Sie nicht so sehr und das scheint auch zu funktionieren. Sie sind ja mit Ihren 72 Jahren topfit. Man sieht es, man hört es. Haben Sie noch weitere sportliche Pläne, um auf dem Level zu bleiben oder sogar noch was Neues auszuprobieren?
Ja, ja, ich habe sportliche Pläne. Ich werde dieses Jahr von Genf nach Antibes mit dem Fahrrad fahren. In einer Gruppe. Ich hoffe, dass das gut funktioniert. Ich hoffe, dass wir mit.
Aber da sind ja Berge dazwischen.
Da sind ein paar Berge dazwischen. Das ist das Blöde. Genau, also kleine Herausforderungen braucht man auch. Ich werde dieses Jahr ein letztes Mal am New York Marathon teilnehmen. Möglicherweise nicht über die ganze Strecke. Vielleicht reicht es mir auch nach 30 Kilometern. Und dann sage ich mir, 30 Kilometer kann man noch einigermaßen als gesund bezeichnen, die letzten 12 dann nicht mehr unbedingt. Aber das werde ich sehen. Und ansonsten habe ich meine eigenen Ziele. Ich sitze hier an meinem Küchentisch und da liegen 15 kleine Kalender aus 15 Jahren der Vergangenheit. Und in denen steht immer drin, wie schnell ich meine Hausrunde gelaufen bin. Und das ist ganz schrecklich, weil ich immer langsamer werde. Und mein Ziel ist es einfach, dieses langsamer werden zu verlangsamen. Also das heißt, der Abbau sollte nicht ganz so rapide vonstatten gehen, sondern ich versuche immer noch einigermaßen zügig unterwegs zu sein. Das macht mir dann Spaß, nicht jedes Mal, aber ab und zu halt. Und insofern habe ich da auch meine kleinen privaten lokalen Ziele, die ich gerne erreichen möchte.
Das heißt, im Grunde ist es der Wettkampf mit und gegen sich selbst, ne?
Ja, war es immer schon, war es immer schon. Also früher auf der leistungssportlichen Ebene habe ich natürlich immer auf die Uhr geguckt, wenn ich durch den Wald gerannt bin. Und heute ist es so ähnlich. Das Dumme ist nur eben, dass das Niveau jetzt viel schneller dahin geht, als es früher der Fall war. Und ich immer wieder mit mir selbst ins Gericht gehen muss und sagen, ärgere dich nicht. Das ist normal. Und jetzt mal am Berg 2, 3 Gehpausen dazwischen ist auch normal. Ist immer noch in Ordnung. Und das für Sie und uns wiederum wichtig, das Blöde ist, ich treffe nie einen im Wald. Also ganz selten. Ich treffe natürlich hier mal einen Wanderer und da mal einen mit dem Hund. Aber Sportler im Wald treffe ich nie.
Das finde ich jetzt interessant. Sie laufen ja am Tegernsee. Ja, kämen Sie nach Berlin um den Wannsee und in den Grunewald? Der ist ziemlich voll. Da wird an jeder Ecke gejoggt. Das finde ich jetzt ganz erstaunlich, dass das bei Ihnen so anders aussieht.
Gut. Dann haben wir ein Stadt-Land-Gefälle vermutlich, was die körperliche Aktivität betrifft.
Das könnte jetzt noch ein weiteres Thema sein, aber ich will ganz zum Schluss wissen, nachdem wir eingestiegen sind mit dem Erinnern an Ihren fabelhaften ewigen deutschen Rekord über 1500 Meter und 2000 Meter Meister sind Sie ja auch noch. Welche Zeit laufen Sie denn heute über 1500 Meter?
Laufe ich gar nicht mehr, kann ich Ihnen nicht sagen. Nein, ich weiß es nicht.
Weil Sie die Strecke nicht mehr laufen oder nicht messen oder beides?
Also ich habe aufgehört, auf der Bahn zu laufen, schon vor vielen Jahren. Das war schon vor meiner Zeit im Saarland. Und als ich dann im Saarland war, dann hat mich ein guter saarländischer Nachwuchssportler noch einmal dazu animiert, mit ihm so ein Training zu machen. Und wir sind 6x oder 8x 200 Meter gelaufen. Und ich stellte fest, das war ganz schrecklich. Also ich war so viel langsamer und ich war so viel erschöpfter, als das früher der Fall war. Und danach habe ich aufgehört, bin nie wieder auf der Bahn gewesen. Und ich kann Ihnen irgendetwas über Zeiten, 1000 Meter, 1500 Meter, 5000 Meter, kann ich Ihnen nicht sagen. Tut mir leid. Ich kann Ihnen sagen, dass ich zurzeit so, wenn ich da beim Marathon mitmache, dann laufe ich etwa so 6 Minuten pro Kilometer. Aber darunter gibt es nichts.
Ja, das finde ich ja ganz spannend, dass Sie sozusagen mit dem höher, weiter, schneller, mehr nichts mehr zu tun haben wollen seit Wettkampfzeiten. Ist ja vielleicht auch ein Zeichen, ja, als gesetzteres Semester kann man da etwas entspannter sein, muss sich nicht mehr messen, kann auf die guten Zeiten in Ihrem Sinne, auch im Wortsinne, die fantastischen gelaufenen Zeiten zurückblicken und muss nicht versuchen, vielleicht noch einen Altersklassenrekord aufzustellen. Also, ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen spannenden Einblicke in Ihr Leben als Läufer, als Arzt, als Mensch. Und ja, weiterhin alles, alles Gute und viel Erfolg und Freude mit Ihrer Mission. Für Prävention ist wichtig, können wir alle gebrauchen, gerade für die Zielgruppe dieses Podcastes. In diesem Sinne, alles Gute. Danke.
Ich danke Ihnen. Wir hätten noch sehr lange sprechen können, auch über sachliche Themen, weil wir einfach wissen heute, dass es nichts Wichtigeres gibt für die Menschen als die Aktivität, die körperliche Aktivität, gern auch in Form von Sport oder Bewegung aufrechtzuerhalten, um unser jetzt ja länger messendes Leben auch mit Qualität zu füllen. Und insofern könnten wir über viele, viele, viele Themen sprechen, Herz-Kreislauf-Themen, Bewegungsapparat, Krebs, Depressionen, alles Mögliche. Und immer kommt die Bewegung ins Spiel. Aber da wir nicht so viel Zeit haben, machen wir das beim nächsten Mal. Tschüss.
Ja, ich finde das großartig, was Sie jetzt noch alles an Vorschlägen, Ideen und Themen haben. Aber ganz ehrlich, ich finde, wir sollten jetzt auch mal tun, worüber wir die letzte gute halbe Stunde geredet haben, nämlich Sport machen, bewegen, tut richtig gut. Wissen wir ja aus diesem Gespräch.
Danke.
Herzlichen Dank. Tschüss. Man kann ja übrigens Podcast auch während des Sportes hören, beim Laufen. Ich mache das zum Beispiel. Euch allen, die bis hierhin mitgehört haben, uns abonniert haben, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Weitererzählen, dranbleiben, gerne weitere Anregungen schicken per Mail info@babyboomer-stories.de. Oder auch gerne eine möglichst gute Bewertung hinterlassen bei Apple und Spotify. Ansonsten, wir hören uns wieder in Kürze. Bis dahin, macht's gut. Danke und tschüss.